gab es ja ein Gespräch, eine Diskussion zur Frage Leben oder Schreiben. Und Micha Schischkin hat sofort interveniert und gefragt, wieso oder? Schreiben gehört zum Leben, Leben gehört zum Schreiben. Wenn man sein Buch, das Venushaar, liest, dann merkt man, dass das Schreiben und das Lesen vom Leben nicht wegdenkbar ist. Ein Dolmetscher in der Schweiz muss Flüchtlinge befragen und dann wird übersetzt, damit auch die hiesige Behörde, also in der Schweiz zum Beispiel, das verstehen kann, warum Menschen in ein anderes Land möchten. Der Dolmetscher übersetzt die Geschichten, hört sich diese Geschichten an, stellt fest bei dieser Arbeit, dass wir alle in irgendeine Geschichte stecken, dass wir alle eigentlich irgendwohin wollen. Dolmetschen heißt ja eigentlich eben auch übersetzen, nicht nur in der Sprache, sondern im Leben, in der Existenz. Wenn man weiterliest, merkt man, dass der Dolmetscher plötzlich auch an sein Leben, an seine Übersetzungen nachdenkt, an seine Familie, seine Herkunft, die Kultur, das Land, das Leben. Er geht weiter, Michael Schischkin, mit dem Leben, mit der Religion, mit der Philosophie, mit der Frage, wohin will ich eigentlich oder woher bin ich gekommen? Wenn man dieses Buch liest, dann verliert man sich in diesen Gedanken. Man findet sich selber in diesen Gedanken, weil es auch unsere Gedanken sein können oder oftmals sind. Michael Schischkin, würde ich es mal so sagen, denkt schreibend nach. Er philosophiert, er stellt Fragen an das Leben als Literat, als schreibender Mensch und wir sind live dabei. Und ich kann Ihnen das Buch ans Herz und auf das Nachttisch legen, unbedingt. Man liest an diesem Buch sich fest. Also, das finde ich noch richtig formuliert für mich. Man liest an diesem Buch fest. Es gibt hinten auch ein Glossar, auch eine Übersetzungsarbeit in dem Sinne. Es sind Zitate in diesem Buch drin, sind Verweise und hinten gibt es ein Glossar, das dann eben auch auf zu weiterführende Lektüre verweist und Inhalte erklärt. Michael Schischkin bestätigt für mich einmal mehr, dass die Literatur auf eine ungemein schöne Art und ich finde auch besser philosophieren kann als jegliche fachphilosophisches Werk, das wir jetzt heute auf dem Tisch haben. Literatur ist Leben, Literatur ist Existenz. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der Lesung mit Michael Schischkin.
Danke, Urs. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich lese zwei Stellen aus dem Roman Das Venushaar in der Übersetzung von Andreas Trätner und zuerst zwei Zeilen auf Russisch, das Motto. И прах будет призван, и ему будет сказано: Верни то, что тебе не принадлежит, яви то, что ты сохранял до времени, ибо словом был создан мир, и словом воскреснем. Откровение Варуха, сына Нерии. Und angerufen wird der Staub und zu ihm gesagt, gib zurück, was dir nicht gehört, offenbare, was du bewahrt für seine Zeit, denn durch das Wort ward die Welt erschaffen und durch das Wort werden wir einst auferstehen. Buch der Offenbarung Baruchs, des Sohnes des Neria. Stift, Notizblock, Wasserglas, Sonnenschein draußen vom Fenster. Das Wasser im Glas wirft einen schillernden Sonnenkringel an die Decke. Das ist schon kein Kringel mehr, sondern ein ausgewachsener Schwimmring. Und für einen Moment sieht es aus wie ein großes Ohr oder ein Embryo. Die Tür geht auf. Der Nächste. Frage: Führen Sie kurz die Gründe aus, weshalb Sie um Gewährung von Asyl bitten. Antwort: Ich war Zollangestellter an der kasachischen Grenze. Militärs beförderten Drogen in ihren Autos und mein Chef hatte mit ihnen einen Deal. Wir sollten vor alledem die Augen verschließen, ganz normal abfertigen. Ich schrieb einen Brief an den FSB. Ein paar Tage später wurde meine Tochter von einem Auto angefahren. Ich bekam einen Anruf. Das sei nur eine Vorwarnung gewesen, hieß es. Frage: Führen Sie kurz die Gründe aus, weshalb Sie um Gewährung von Asyl bitten. Antwort: Bei den Gouverneurswahlen unterstützte ich aktiv den Kandidaten der Opposition, nahm an Protestmeetings teil und sammelte Unterschriften. Ich wurde aufs Polizeirevier bestellt, ich sollte gefälligst aufhören, Enthüllungen über die Gebietsleitung in die Welt zu setzen. Mehrmals wurde ich von Milizionären in Zivil verprügelt. Meinem Asylantrag habe ich medizinische Gutachten über einen Kieferbruch, einen Armbruch und weitere Prügelfolgen beigefügt. Wie Sie sehen, bin ich invalid und kann keiner Arbeit nachgehen. Meine mitgereiste Ehefrau hat Magenkrebs. Frage: Führen Sie kurz die Gründe aus, weshalb Sie um Gewährung von Asyl bitten. Antwort: Ich bin AIDS-krank. In unserer Stadt haben sich alle von mir losgesagt, selbst meine Frau und die Kinder. Infiziert wurde ich im Krankenhaus bei einer Bluttransfusion. Ich habe alles verloren. Arbeit, Freunde, mein Zuhause. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich dachte mir, wenn ich schon sterben muss, dann hier bei Ihnen unter menschlichen Umständen. Sie werden mich schon nicht rauswerfen. Frage: Führen Sie kurz die Gründe aus, weshalb Sie um Gewährung von Asyl bitten. Antwort: Es war einmal im rechtgläubigen Muntenien ein Vojvode mit Namen Dracula. Einmal ließ ihm ein türkischer Pascha durch Gesandte ausrichten, er solle sich ihm unterwerfen und dem christlichen Glauben abschwören. Während die Gesandten mit dem Vojvoden sprachen, nahmen sie ihre Mützen nicht ab, und auf die Frage, warum sie den hohen Herrn in dieser Weise beleidigten, sprachen sie: So ist es, Herr, in unseren Landen nun einmal Sitte. Da befahl Dracula seinen Dienern, den Gesandten die Mütze am Kopf festzunageln und sandte ihre Leichname retour mit der Botschaft, es gebe nur einen Gott, aber die Sitten seien verschieden. Der erboste Pascha kam mit einer riesigen Armee gegen das rechtgläubige Land gezogen, ein Morden und Plündern hob an. Der Vojvode Dracula sammelte seine nicht sehr zahlreichen Heerscharen, überfiel die Musulmanen des Nachts und tötete gar viele von ihnen, schlug die übrigen in die Flucht. Am nächsten Morgen ließ er seine Kämpfer, so sie am Leben geblieben, zum Appell antreten. Wer seine Wunden vorne trug, dem erwies er höchste Ehre und hieß ihn einen Recken. Wer aber am Rücken wund war, den ließ er pfählen und sprach zu ihm: Du bist kein Mann, du bist ein Weib. Wie der Pascha davon hörte, zog er mit seinen verbliebenen Truppen ab und wagte das Land kein weiteres Mal zu überfallen. So lebte der Vojvode Dracula in seinen Landen hin. Nun war es aber so, dass es in Muntenien zu jener Zeit eine große Zahl an Bettlern, Krüppeln, Kranken und Siechen gab. Und da er nun sah, wie viele in seinem Land unglücklich waren, hieß er sie alle zu sich kommen. Und es kamen Unglückselige, Krüppel und Waisen sonder Zahl, die der hohen Gnade gewärtigten, und ein jeder sprach zu ihm von seinen Fährnissen und Nöten. Der eine hatte sein Bein verloren, der andere ein Auge eingebüßt, dem dritten war der Sohn getötet, der vierte hatte einen Bruder, der aufgrund eines ungerechten Urteils schuldlos im Kerker einsaß, und der Jammer war groß, und ein großes Stöhnen ging über das ganze muntenische Land. Da hieß Dracula sie alle miteinander in ein großes Haus einziehen, das eigens dafür errichtet worden war, und ließ ihnen erlesene Speisen und Getränke im Überfluss vorsetzen. Man tafelte und war fröhlich. Und er kam zu ihnen und sprach: Was könntet ihr noch wollen? Und alle erwiderten ihm: Ach, das wisst nur ihr, hoher Herr und Gott allein. Tut, was der liebe Gott euch eingibt. Also sprach er zu ihnen: Wollt ihr, dass für euch alles Leid in diesem Jammertal ein End hat? Dass keine Not an gar nichts mehr ist, ihr nicht mehr weinen müsst, ob eines verlorenen Beines oder eines ausgeflossenen Auges, eines toten Sohnes und eines ungerechten Spruchs. Und sie, in Erwartung eines Wunders, antworteten so: O ja, das wollen wir, Herr. Da hieß er, das Haus zu sperren, mit Stroh umlegen und anzünden. Und es ward ein gewaltiges Feuer, und alle verbrannten darin. Und nun lese ich etwas Lustigeres über das Gefängnis. Viertel vor acht stand der Dolmetsch schon vor dem Tor des Gefängnisses und läutete. Einer der üblichen Aufträge: Anwaltsgespräch mit einem Inhaftierten. Reichlich früh, er war unausgeschlafen und fror. Aus der Gegensprechanlage hieß es, der Dolmetsch solle auf den Anwalt warten, dann würden sie gemeinsam eingelassen. Zitternd vor Kälte verwünschte der Dolmetsch den zu spät kommenden Anwalt und vertrieb sich die Zeit damit, über die gefrorenen Pfützen zu laufen. Das Eis knatschte. Die Anwälte werden in solchen Fällen vom Gericht bestellt und legen wenig Eifer an den Tag. Zumeist empfehlen sie den ihnen Anbefohlenen, alle Sünden zuzugeben und den Richter um Nachsicht zu bitten. Reine Formsache. Doch der Dolmetsch wird bezahlt dafür. Endlich tauchte der Anwalt auf, und es war eine junge Dame mit einem vom schnellen Gehen geröteten Gesicht. Frau P. entschuldigte sich für die Verspätung und drückte dem Dolmetsch fest die Hand. Sie benahm sich betont nüchtern und sachlich, hatte es jedoch eilig mitzuteilen, während die beiden vor dem Gefängnistor warteten, dass sie erst in diesem Jahr mit dem Studium fertig geworden sei und außerdem heute auf die Hochzeit ihres Bruders gehe. Als sie erfuhr, dass der Dolmetsch aus Russland stammte, rief sie freudig aus: Und mein Bruder heiratet eine Slowakin. Offensichtlich hatte sie dem Dolmetsch etwas Nettes sagen wollen. In der Annahme, dass zwischen Slowakei und Russland kein großer Unterschied sein konnte. Bei neuer Bekanntschaft ist man ja immer erst einmal darauf aus, Gemeinsamkeiten zu finden. Der Dolmetsch tat so, als wäre es ihm tatsächlich eine Freude. Sie wurden eingelassen, zeigten ihre Ausweise vor, gaben Taschen und Mobiltelefone ab, traten durch spezielle Türen, die an Flughäfen denken ließen, und waren nun im Gefängnis. Durch einen labyrinthischen Flur geleitete man sie in eine winzige Kammer, in der ein kleiner Tisch und drei Stühle gerade so Platz hatten. Hier wurden sie eingeschlossen. Während sie auf den Häftling warteten, klärte Frau P. den Dolmetsch auf, um wen es ging. Ein gewisser Sergei Ivanov, Asylsuchender aus Weißrussland, hatte schon vor längerer Zeit einen abschlägigen Bescheid bekommen, befand sich aber immer noch auf Schweizer Boden. War noch dazu mehrfach auffällig geworden wegen Diebstahl und Prügeleien unter Alkohol, einmal sogar handgreiflich gegen einen Schaffner im Zug. Ja, immer die gleichen Geschichten, nickte der Dolmetsch, um das Gespräch in Gang zu halten. Und immer heißen sie Sergei Ivanov. Frau P. legte den Kopf schief, sodass ihre Haare dem Dolmetsch dicht vor der Nase hingen. Von Zeit zu Zeit schob sie sie zurück hinters Ohr. Darin kein Ohrring, nicht einmal ein Loch dafür. Sie war auch nicht geschminkt. So lange lebte der Dolmetsch nun schon in diesem Land und konnte immer noch nicht verstehen, warum die Schweizerinnen sich Frau zu sein scheuen. Der Duft ihres Parfüms, allerdings auf der Straße kaum wahrnehmbar gewesen, stieg ihm hier auf engstem Raum eindringlich in die Nase. »Ich habe bereits mit Albanern, Afrikanern und Kurden gearbeitet doch noch nie mit einem Russen, erklärte Frau P. Und ich habe es nur mit denen zu tun, scherzte der Dolmetsch. Aber Weißrussland, das ist doch nicht Russland, fragte Frau P. Wie soll ich sagen, begann der Dolmetsch und wollte etwas über die komplizierten ethnischen Zusammenhänge in seiner Heimat ausführen, da war Frau P. schon dabei zu sagen, dass sie noch nie in Russland gewesen sei und unbedingt einmal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren wolle. Das muss sicher sehr interessant sein. Sicher, erklärte der Dolmetsch sich einverstanden. Aus irgendeinem Grund wollen alle Schweizer mit dem Zug durch Sibirien fahren. Solange der Dolmetsch in Russland lebte, hatte er nie diesen Wunsch gehabt. Und auch jetzt würde er lieber das Flugzeug nehmen. Dieser Herr Iwanow ist ja immer wieder gewalttätig, schloss sie an und ließ den Blick über die Akten gehen, die sie einem Hefte entnommen und auf dem Tisch vor sich ausgelegt hatte. Schauen Sie, er ist in betrunkenem Zustand in eine... in eine Coop-Filiale gegangen, hat sich da allerlei Lebensmittel genommen und, ohne zu zahlen, im Laden zu essen und trinken angefangen, vor allen Leuten. Dann belästigte er ein paar Frauen und schließlich widersetzte er sich auch noch den Beamten. Mit Befremden blickte sie den Dolmetsch an, als erwartete sie von ihm eine Erklärung für das so sonderbare Verhalten seines Landsmannes. Verstehen Sie, suchte der Dolmetsch sich herauszureden. Die Russen sind im Allgemeinen gutmütig, ruhig, nur eben, wenn sie sich betrinken. Sie lachte auf, schien das Gesagte für einen Scherz zu nehmen. Heißt das, Sie feiern heute ein Fest, sagte der Dolmetsch, um das Thema zu wechseln. Ich gratuliere, am Vormittag das Gefängnis und am Nachmittag eine Hochzeit. Sehen Sie, so ist das, sagte sie lächelnd, und mit einem tiefen Seufzer fügte sie hinzu. In diesem Leben ist alles beisammen. Der eine sitzt im Gefängnis, der andere tanzt auf einer Hochzeit. Die Welt ist nicht gerecht. Ja, sagte der Dolmetsch und nickte. Mehr wusste er dazu nicht zu sagen. Beim Lächeln zeigte Frau P. ihre ebenmäßigen jungen Zähne. Der Dolmetsch kam nicht umhin, ihr die ganze Zeit auf den Mund zu sehen. Sie saß dicht neben ihm. Es ergab sich einfach, dass er ihr unverwandt ins Gesicht blickte. So sehen einander normalerweise nur Leute an, die sich sehr nahe stehen. Neben dieser jungen Frau fühlte der Dolmetsch sich plötzlich alt. Da schepperte der Riegel und ein junger Mann im Trainingsanzug wurde hereingeführt. Kräftiger Bursche mit kurz geschorenem Haar, kein auffälliges Gesicht. Einer wie er konnte auf den Moskauer Vorstadtbasaren stehen oder auch als Geschäftsmann zu Verhandlungen nach Zürich gereist kommen. Ein säuerlicher Geruch ging von ihm aus. Er hatte sich wohl länger nicht gewaschen. Forsch streckte Frau P. ihm die Hand entgegen. Er nahm sie, drückte zu und grinste. Der Dolmetsch verzichtete auf die Erklärung, dass man in seiner Heimat Frauen zur Begrüßung nicht die Hand gibt. Sie wurden wieder eingeschlossen. Vorher bekamen sie den Notknopf gezeigt, mit dem die Wache zu rufen war, für alle Fälle. Herr Iwanow, begann Frau P., nachdem die Formalitäten absolviert waren, ich rate Ihnen, sich in allem schuldig zu bekennen. Sie werden ohnehin aus der Schweiz ausgewiesen werden. Es ist in Ihrem Interesse, mit den Behörden zu kooperieren. Dann müssen Sie weniger lange im Gefängnis sitzen und können schneller nach Hause. Der Dolmetsch übersetzte. Der Bursche grinste schon wieder. Wer sagt Ihnen denn, dass ich nach Hause möchte? Der Dolmetsch übersetzte. Aber in diesem Fall erwartet sie eine Zwangsdeportation. Der Dolmetsch übersetzte. Na, da mache ich mir in die Hosen, sagte der junge Mann und kratzte sich zwischen den Beinen. Interessiert musterte Frau P. ihren Mandanten, der plötzlich in Fahrt kam. Glaubt ihr, ich bin doof? Ich weiß, wie man Krawall schlägt, damit keiner mich an Bord haben will. Und wenn der Captain nicht will, dann könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Einbuchten dürft ihr mich eh nicht länger als ein halbes Jahr. Meint ihr, das wüsste ich nicht? Danach müsst ihr mich laufen lassen. Hab ich recht? Nicht ihr habt mich an den Eiern. Nein, ich euch. Dass das mal klar ist. Euer Schweiz gehe ich so lange auf den Sack, wie ich will. Beide, der junge Mann und die Anwältin, blickten den Dolmetsch erwartungsvoll an. Er übersetzte. Frau P. zeigte sich bestürzt. Verstehen Sie, Herr Iwanow, ich möchte Ihnen helfen. Der Dolmetsch übersetzte. Helfen will sie mir, haha. Loswerden wollt ihr mich alle, von wegen helfen. Ihr kommt gut ohne mich klar. Du Arschloch, dolmetschst hier und schaukelst dir die Klöten, aber vielleicht will ich auch mal in menschlichen Verhältnissen leben. Meint ihr, ihr seid was Besseres als ich? Vielleicht ist das ja umgekehrt. Nur dass ihr gut angezogen seid und parfümiert und ich hab nicht mal Klamotten zum Wechseln. Was sagt ihr? Fragte Frau P. Das gehört nicht zur Sache, antwortete der Dolmetsch. Ich möchte, dass Sie alles übersetzen, sagte sie. Gut. Und der Dolmetsch übersetzte ihr alles, was der andere gesagt hatte. Unterdessen geriet der junge Mann noch mehr in Rage. Offensichtlich hatte er lange keine Gelegenheit gehabt, sein Herz auszuschütten. Vielleicht wollte ich ja auch nur anständig leben und arbeiten. Und dann lag ich vor lauter Anstand mit der Fresse im Dreck. Vielleicht wollte ich ja auch nur Wohnung und Familie und was der Mensch braucht. Aber wo nehme ich das Geld her? Wer Geld will, muss Handel treiben. Das habe ich gemacht. Und einen Haufen Schulden. Da gibt es Leute, die warten nur darauf, dass ich zurückkomme, mir den Kopf abzureißen. So sieht's aus, das schöne Business. Und warum ist das so? Sind die Schweizer etwa besser als die Russen? Meine Vorfahren, sind die weniger wert als eure? Vielleicht sind sie ja mehr wert. Bei euch vorm Fenster, da haben die Schlote von Auschwitz gequalmt. Euch hat das nichts ausgemacht. Ihr hattet hier ein schönes Leben. Mein Großvater, der hat gegen die Faschisten gekämpft, einen Arm eingebüßt an der Front. Und meine Mutter, die war ihr Leben lang Erdkundelehrerin. Stellt euch vor. Und was hat sie davon? Etwa eine ordentliche Pension? Einen Scheißdreck hat sie. Bei der Rente muss sie nachts am Bahnhof stehen und Wodka verscherbeln. Was hat sie falsch gemacht, frag ich. Ihr lebt hier wie die Maden im Speck. So sieht's doch aus. Du bist Russe. Sag mir gefälligst, ob ich recht habe. Und übersetz ihr das alles. Mach schon. Der Dolmetsch übersetzte. Frau P. errötete und sagte, das gehöre doch alles nicht zur Sache. Verstehen Sie, Herr Iwanow, ich will Ihnen helfen, aber Sie wollen mir nicht zuhören. Nun, es tut mir leid, aber in diesem Fall kann ich nichts für Sie tun. Möchten Sie noch etwas zur Sache hinzufügen? Der Dolmetsch übersetzte. Der junge Mann grinste schief und spuckte auf den Boden, kratzte sich schon wieder durch die Hosen. Zur Sache kann ich gerne noch was sagen, jawohl. Dass ich dich in den Arsch ficken möchte, Mausi. Ihr zwei habt doch bestimmt jede Nacht wen zum Poppen. Ich kann mir allein einen runterholen, das ist doch nicht gerecht. Ich bin schließlich auch ein Mensch, versteht ihr das? Welche will schon einen wie mich haben? Kein Geld, keine Liebe. Wenn du an meiner Stelle säßest, Dolmetsch, dich tät auch keiner gern haben. Was? Was hat er gesagt? Fragte Frau P. ungeduldig nach. Übersetzen Sie genau, was er gesagt hat. Der Dolmetsch übersetzte, wobei er die Formulierungen abzumildern suchte. Obwohl er sich Mühe gab, lief Frau P. rot an. Ihr Gesicht wurde fleckig. Wortlos drückte sie den Rufknopf für die Wache. Hören wir auf, das hat keinen Sinn. Der Dolmetsch zuckte die Schultern. Die 2 Stunden bekam er so oder so bezahlt. Auf Wiedersehen, alles Gute, verabschiedete sich Frau P. hölzern von ihrem Mandanten. Doch es verging noch eine Minute, die sie im gespanntem Schweigen dasaßen. In dem winzigen Kämmerlein war kaum noch Sauerstoff zum Atmen. Dreist wanderten die Augen des jungen Mannes an der jungen Frau auf und ab. Dabei fuhr er fort, sich durch die Hose zu kratzen. Dem Dolmetsch zwinkerte er zu und nickte in ihre Richtung. »Schmeiß dich ran!« Endlich wurde die Tür geöffnet. Der Dolmetsch trat hinter Frau P. hinaus auf den Korridor. »Sag ihr, sie sieht aus wie meine Schwester«, rief der junge Mann ihm nach. Sie kamen hinaus auf den Helvetiaplatz, atmeten tief die frische, frostige Luft. Das Gesicht von Frau P. war immer noch von roten Flecken überzogen. Verlegen lächelte sie dem Dolmetsch zu, er lächelte zurück. »Auch das kann vorkommen«, sagte er. »Achten Sie nicht darauf. Gehen Sie auf die Hochzeit Ihres Bruders und genießen Sie es.« Frau P. seufzte. »Nach so etwas ist es schwer, etwas zu genießen. Zuerst muss man wieder ein bisschen die innere Ruhe finden.« »Sicher«, sagte der Dolmetsch, »man muss abschalten lernen. Gut wäre jetzt ein kleiner Spaziergang, den Kopf auszulüften, dann geht es vorbei.« Sie standen vor dem Gefängnisgebäude. Der Dolmetsch sah, wie sie nervös immer wieder ihr Haar hinter das Ohr legte. Eine Straßenbahn ratterte vorüber. »Meine Mutter war auch Lehrerin und ist jetzt pensioniert. Trotz allem ist die Welt ungerecht«, sagte Frau P. Der Dolmetsch verspürte den Wunsch, sie zu beschwichtigen, ihr etwas Nettes zu sagen. Ihm fiel nichts ein. Sie reichte ihm da zum Abschied die Hand. »Auf Wiedersehen und einen schönen Tag.« Der Dolmetsch behielt ihre Hand noch in der seinen. »Wissen Sie was? Nehmen Sie das Ganze auf die leichte Schulter. Das gibt es gar nicht, dass es allen Lehrerinnen gut ginge. Man kann sich auch nicht Sorgen machen wegen aller Lehrerinnen, denen die Pension nicht zum Leben reicht.« Und auf einmal, als hätte auch er lange an sich halten müssen und nun wäre die Gelegenheit auszupacken, brach es aus ihm hervor. »Wenn es Ihnen und Ihrer Mutter gut geht, so freuen Sie sich doch. Wenn irgendwo Krieg ist, dann sollte man umso mehr leben und sich freuen, dass man selbst nicht dort ist. Und wenn jemand geliebt wird, dann wird es auch immer einen anderen geben, den niemand liebt. Und wenn die Welt ungerecht ist, so soll man trotzdem leben und sich freuen, dass man nicht in einer stinkigen Zelle sitzt, sondern auf eine Hochzeit geht, sich freuen, genießen.« Die junge Frau schaute den Dolmetsch ein bisschen seltsam an. Wahrscheinlich glaubte sie ihm nicht. Und der Dolmetsch glaubte sich selber auch nicht sehr. Danke.